Herzlich willkommen zu Inside Zweite Liga, dem Talk zur zweiten Fußball-Bundesliga von Ballorientiert. Bei mir im Studio wie immer Julian und Christian, schön, dass ihr da seid.
Servus Daniel, freut uns hier zu sein.
Servus.
Gleich zu Beginn in eigener Sache, vielen Dank für das Feedback. Ihr habt so ein bisschen kritisiert, dass wir in der letzten Folge arge Lautstärkenunterschiede haben. Wir sind in uns gegangen und arbeiten dran und möchten euch im Anschluss darum bitten, gebt mal ein Votum ab, ob es uns gelungen ist, ob diese Unterschiede in der Lautstärke weniger gravierend sind als beim letzten Mal.
Genau, und zudem haben wir noch etwas Neues ins Leben gerufen bei unserem Podcast, und zwar ist das der Stat der Woche, und den werden wir ab dieser Folge immer zu Ende von jeder Folge präsentieren. Einfach eine spannende Zahl, die man vielleicht nicht so auf der Rechnung hat. Und ja, wie gesagt, das geht heute los. Und ja, jetzt würde ich sagen, steigen wir ein, war ja wieder ein sehr spannender Spieltag.
Lass uns über das Frankenderby reden. Der Club zu Hause empfing das Kleeblatt aus Fürth. Man hat viel reininterpretiert, letztendlich 1:1 unentschieden. Mir ist jetzt selber nicht ganz klar, wer damit zufrieden oder unzufrieden wäre. Fakt ist, die Fürther seit dem ersten Spiel kein Sieg mehr. Wer ist eigentlich der Gewinner in dieser Partie, die zwar unentschieden ausging?
Ja, also ich denke, dass man aus Fürther Sicht schon zufrieden ist. Du hast es ja gesagt, seit dem ersten Spieltag ist man sieglos, hat jetzt aus den letzten beiden Spielen 8 Gegentore bekommen. Aber ja, das Spiel, vor allem die erste Halbzeit und vor allem die Anfangsphase, lief zu 100% nach dem Geschmack von Trainer Zorniger. War ein recht wildes Spiel, extrem intensiv. Die Fürther hatten einen sehr guten Zugriff aufs Nürnberger 4-1-4-1-System. Haben selbst im 3-4-1-2 gewohnt hoch zugestellt, Angriffspressing gespielt. Die Doppelspitze hat den Nürnberger Spielaufbau zugestellt. Vor allem Abiyama muss man lobend erwähnen, der sehr viel gelaufen ist, bis zu seiner Auswechslung die meisten Kilometer auf dem Platz abgespult hat. Hat zudem in der Luft viele Bälle festgemacht, viele Zweikämpfe bestritten, einfach gut gearbeitet. Man hat Nürnberg, bisschen untypisch für deren Spiel, zu relativ vielen Langbällen gezwungen. Also der Club hat 13% seiner Pässe lang gespielt. Das ist, wie gesagt, für einen Club recht viel unter Fjell. Ja, gefährlich wurde man in erster Linie nach Standard, so fiel dann auch das 1:0. Ansonsten war man aber auch immer aktiv gegen den Ball eben, hat in der ersten Halbzeit wahnsinnig viel nach vorne rausverteidigt, sehr hohe Kette, aber man hatte trotzdem fast immer Balldruck auf den ballführenden Spieler. Deswegen kam der Club auch nicht dazu, den Ball in die Tiefe zu schlagen und hinter die vierte Abwehrkette zu spielen. Ja, dann natürlich das 1:1, Elfmetersituation, sehr bitter, auch unnötig irgendwo. Ich will nicht bewerten, ob es berechtigt ist oder nicht, das sollen andere machen. Ja, war dann, wie gesagt, ein Nackenschlag kurz vor der Halbzeit. Zweite Halbzeit hat man dann nicht mehr so hoch Zugriff bekommen auf den Club. Der Club dann variabler im Spielaufbau gewesen, Fürth konnte die Zwischenräume nicht mehr schließen. Aber man muss auch sagen, in der Boxverteidigung war man gut, hat nicht viele klare Torchancen abgegeben. Und ja, was ein bisschen schmerzt aus Fürther Sicht, ist wahrscheinlich, dass man in der Schlussphase einige Räume hatte, die konnte man aber nicht nutzen, hat die Konter nicht gut ausgespielt, auch weil die beiden Stürmer, die neu reinkamen, die Jokers Rbeni und Sieb, wenig Impulse setzen konnten. Hrgota wurde vom Club offensichtlich als Schlüsselspieler ausgemacht, wurde oft gedoppelt, wurde 5-mal gefoult, am öftesten im Spiel, hat aber dennoch die meisten Dribblings bestritten und seine Qualitäten gezeigt. Auch die meisten Zweikämpfe mit 20 auf dem Platz bestritten, die meisten davon gewonnen. Also er war wieder einmal sehr stark und ja, wie gesagt, aus meiner Sicht insgesamt Fürth mit dem 1:1 zufrieden.
Der FCN ist ja durchaus als leichter Favorit ins Frankenderby gegangen. Du hast es vorhin schon angedeutet, ungewöhnliche Spielweise unter Christian Fjell mit langen Pässen. Warum eigentlich?
Ja, ist richtig. In der ersten Halbzeit hat der Club gar nicht ins eigene Spiel gefunden. Der variable Spielaufbau hat nicht wirklich funktioniert. Man hat Chamara sehr selten gefunden, der immer wieder einrückt, der sogar auf die 6 schiebt. Faktor war auch, dass Loon auf der 6 kein gutes Spiel gemacht hat. Keine Pressing-Resistenz gezeigt gegen das Fürther Verteidigen. Sich nicht ballsicher gezeigt. Hatte viele Ballverluste. Und ja, wie du und ich es vorhin auch schon angesprochen haben, zu viele lange Bälle. Sicherlich nach dem Geschmack von Christian Fjell. Was auch ein Problem ist beim Club, sind einfach gegnerische Standards. Die hat man schlecht verteidigt. Michalski, bester Fürther Kopfballspieler, kommt beim 1:0 ganz alleine zum Kopfball. Nur Usun war halbwegs in der Nähe. Ja, ansonsten, gegen den Ball hat man es auch gut gemacht. Ja, also hat selbst auch sehr hoch verteidigt. Fürth wahnsinnig viel mit langen Bällen agiert. Wie gesagt, eigentlich nur noch Standards gefährlich gewesen. Aus dem Spiel raus hat der Club es gut verteidigt. Auch ein Faktor, dass Marquez wieder da ist. Nicht nur defensiv wichtig, auch mit Ball. Gute Partie absolviert, meisten Pässe gespielt, beste Passquote mit knapp 90%. Also ja, das ist auf jeden Fall einer, der Mut macht, dass er wieder da ist. Was man aber auch sagen muss, in der zweiten Halbzeit war es anders. Der Club nach dem 1:1 sichtlich beflügelt im zweiten Durchgang, war spielerisch deutlich besser, hat immer wieder Halbräume gefunden, von dort aus das Spiel gut beschleunigt. Man hatte viele aussichtsreiche Situationen, viele 2-gegen-2-Situationen, 3-gegen-3-Situationen, aber ein Problem, was sich auch so ein bisschen durchzieht, ist die schlechte Entscheidungsfindung der Nürnberger Offensive. Ja, muss man zum wiederholten Male Goller erwähnen, es war schon in Kaiserslautern so. Auch Okunuki, oft eine falsche Entscheidung getroffen, ob ich den Abschluss suche, ja, nochmal das Dribbling suche oder das Abspiel suche. Ja, also da gibt es auf jeden Fall Luft nach oben. Dass die zweite Halbzeit besser war, will ich auch noch erwähnen, lag auf jeden Fall auch an der Einwechslung von Kastrop für Luhn, der einfach deutlich besser ins Spiel eingebunden war. Ja, lässt sich auch belegen, Luhn hatte in Halbzeit 1 16 Pässe gespielt, auf derselben Position Kastrop in der zweiten Halbzeit 30 Pässe, hat auch im 1 gegen 1 immer wieder Situationen gelöst und dadurch Räume geöffnet, also wirklich ein tolles Spiel gemacht. Auch die anderen Einwechsler, vor allem der Offensive Hangbo und Mats Möller-Deli mit Comeback nach Verletzung, haben gut Schwung reingebracht. Und ja, man hat dann am Ende auch gesehen, dass der Club den Sieg wollte, unbedingt wollte. War auch einen Tick näher dran am Ende aus meiner Sicht. Ja, weil es einfach ja in der zweiten Halbzeit auch mit einem guten Gegenpressing Fürth fast ein bisschen erdrückt hat, phasenweise. Da die ein oder andere Druckphase erzeugen konnte. Aber ja, unterm Strich muss man auch sagen, dass aufgrund der ersten Halbzeit der Punkt am Ende in Ordnung geht.
Julian, mich würde jetzt deine Einschätzung interessieren. Wo geht die Reise hin für die beiden Teams?
Ja, also die intensive Partie, glaube ich, macht beiden Seiten trotzdem Mut, auch wenn keiner gewonnen hat, keiner 100% zufrieden ist. Ja, also 480 Sprints gab es im Spiel, das ist ein sehr hoher Wert. Fürth spielt jetzt daheim gegen den KSC, der Club in Braunschweig. Für beide wäre ein Sieg sehr wichtig, einfach um die Ziele, die immer hoch sind, zu erreichen. Der Club sucht ein bisschen nach Konstanz im eigenen Spiel. Man hat immer wieder Phasen, in denen es sehr gut läuft. Und in welchen, wo man merkt, dass es noch ein bisschen Zeit braucht, bis alles verinnerlicht ist. Ja, aber die Ansätze sind, wie gesagt, gut. Was neu ist, dass man offensiv immer wieder Torgefahr kreieren kann. Jetzt wartet man noch auf das erste 1:0-Spiel. Und ich glaube, wenn es gegen den Ball auch ähnlich läuft wie jetzt gegen Fürth, dann glaube ich, dass der Club sich auf jeden Fall gut machen wird. Fürth wahnsinnig schwierig einzuschätzen. Wie gesagt, ich glaube, man kann ganz gut leben mit dem Punkt. Hat sich defensiv stabilisiert jetzt nach zuvor 8 Gegentoren aus 2 Spielen. Hatte in der Offensive Probleme, ja, zieht sich auch so ein bisschen durch. Aber ja, letztes Jahr schon eine gute Saison unter Zorniger dann gespielt. Und ich denke, dass auch da der Blick wieder ein bisschen nach oben gehen darf.
Die SV Elversberg hatte die Spitzenmannschaft des Hamburger Sportvereins zu Gast. Und völlig unerwartet blieben 3 Punkte in Elversberg. Tim Walter nach dem Spiel entsprechend angesäuert. Meinte, überall, wo der HSV hinkommt, geben die Gegner 20-30% mehr. Waren es diese 20-30% mehr, die letztendlich den Ausschlag gegeben haben für den Elversberger Sieg?
Ja, das Gefühl, das Walter da beschreibt, das könnte man als Hamburger durchaus haben. Allerdings ist man mit der SV Elversberg auch auf eine Mannschaft getroffen. Wir haben es letzte Woche angesprochen. Immer sehr weit vorne bei den Laufparametern, die Nummer 1, also die geben gefühlt gegen jeden Gegner 20% mehr als der Gegenüber. Ja, letztendlich war es dann auch ein verdienter Sieg für die SVE. Haben 75 Minuten kaum etwas zugelassen für den HSV. Kein einziger Schuss aufs Tor und auch nur 0,13 Expected Goals. Also das ja, beweist nochmal, dass man da wirklich sehr gut, vor allem defensiv gearbeitet hat. Hinten raus wurde es nochmal eng mit dem Anschluss durch Moritz Heyer und der folgenden Großchance durch Glatzel. Da hat man dann gemerkt, dass ja, das Spiel den Elversbergern wirklich viel Kraft gekostet hat. Sie wirkten etwas müde, hatten auch nur 33% Ballbesitz. Das ist man natürlich nicht gewohnt in dieser Saison. Immer mindestens 45% Ballbesitz. Also das kostet nicht nur physisch Kraft, sondern auch psychisch viel Konzentration. Und am Ende hat eben auch ein gut aufgelegter Elversberger Torwart, Nicolas Christoph, der wirklich in der Schlussviertelstunde 5-mal gut parierte, ja, den Sieg festgehalten.
Sportvorstand Jonas Bold zeigt sich nach dem Spiel mehr als unzufrieden, was die Schiedsrichterleistung angeht. War die Leistung der Referees wirklich so entscheidend?
Ja, verstehe ich schon, dass man da ein bisschen verärgert ist mit zwei aberkannten Toren beim 1-0, das es für den HSV gewesen wäre, früh in der Partie durch Glatzel, war es nun mal abseits. Also da gibt es wirklich wenig zu diskutieren. Beim vermeintlichen 1-1 schon eher, ja, sah letztendlich in der Wiederholung so aus, als ob es tatsächlich ein Foul gewesen wäre. Von daher, ja, immer diskutabel, aber ich glaube, da gibt es auch andere Gründe für die Hamburger Niederlage. Zum Beispiel der Riesenfehler beim 1-0 von Hatzi Kadunic, der da den Ball vertändelt und damit den Elversberger Rochelt zum 1-0 einlädt. Ein wenig sinnbildlich für beide Mannschaften diese Aktion. Zum einen natürlich der SVE, der früh attackiert, wirklich auf den Fehler lauert und da zur Stelle ist. Und zum einen auch für den HSV, der es halt immer spielerisch versucht zu lösen. Muss man dann auch irgendwo einkalkulieren in einer Saison, dass dann mal so ein Fehler passiert. Klar, grober Schnitzer, darf nicht passieren, aber passiert nun mal bei solch einer Spielweise. Ja, das Ganze kam dann natürlich Elversberg entgegen, die frühe Führung. Man konnte sehr gut auf Umschaltmomente gehen. Das klappte wirklich perfekt. 7 Konter gefahren, davon 4 zum Abschluss gebracht. Das war einerseits Höchstwert für die SVE und andererseits Tiefstwert für den HSV, der bisher in dieser Saison in einem Spiel maximal einen Konter zuließ. Also wirklich beachtlich. Ja, dementsprechend bzw. demzufolge lief der HSV auch an, lief auch hoch an, hat Elversberg früh gestört, 25 hohe Balleroberungen. Auch das war Topwert, allerdings ja, hat die Folgeaktion so ein wenig gefehlt nach Balleroberung. Elversberg dann trotzdem gut gestaffelt, wodurch selten Gefahr entwickelt wurde. Das gleiche galt für das Hamburger Ballbesitzspiel. Der HSV kam nur über 17% der Angriffe durch die Mitte, also ein wirklich sehr schwacher Wert. Klar, das Hamburger Spiel ist von Haus aus auf den Flügel ausgelegt, aber da hätte ein bisschen mehr Abwechslung gut getan und dadurch sehr ausrechnend für die Elversberger. Daraus resultierten eben 23 Flanken. Auch die konnte Elversberg gut wegverteidigen, nur 5 kamen an. Ja, und so sah das Spiel lange Zeit aus. Immer wenn man dachte, der Hamburger Druck würde jetzt zu groß werden, kamen die Elversberger immer wieder mit Nadelstichen durch Konter. Hervorzuheben natürlich Rochelt mit einem Tor und einer Vorlage da. Ja, Man of the Match sicherlich, immer wieder für Gefahr gesorgt. HSV, ja, auch unglücklich, wie ich schon gesagt habe, vom Spielverlauf mit den beiden aberkannten Toren und dem individuellen Fehler. Reaktion war auch nicht gut nach dem 2-0, da war der SVE ja kurz näher dran am 3-0. Aber letztendlich hat sich der HSV doch nochmal aufgebäumt, fast das 2-2 gemacht. Ja, aber letztendlich hat es nicht gereicht. Stand jetzt würde ich die Niederlage als Betriebsunfall abheften. Entscheidend wird dann nächste Woche, wie man reagiert, wieder gegen den Aufsteiger. Ein ähnliches Spiel gegen Osnabrück, die natürlich ja auch selbst Probleme haben. Elversberg hingegen voll angekommen in der zweiten Liga, belohnen sich endlich für ihre guten Leistungen. Und da werden noch viele andere Mannschaften als der HSV Probleme gegen die Elversberger haben.
Kommen wir zum Niedersachsen-Derby, das die Hannoveraner sehr eindrucksvoll mit 7-0 gewannen, die Osnabrücker regelrecht aus dem Stadion schossen. Interessanterweise Tobi Schweinsteiger, O-Ton, erste Viertelstunde war ausgeglichen, dann das Gegentor. Er sah bis zur roten Karte für seine Osnabrücker sein Team sogar als das bessere Team auf dem Platz. Kannst du das bestätigen?
Ja, tatsächlich ist das auf jeden Fall nicht gelogen. Man muss sagen, Hannover mit viel Ballbesitz gestartet, anfangs Viertelstunde über 70%. Man hat auch spielerisch den Weg nach vorne gesucht, hat sich da aber wirklich schwer getan. Osnabrück in den ersten 30 Minuten war wirklich gut drin. Auch Expected Goals Wert war bei 0,4, bei Hannover nur bei 0,2. Osnabrück hatte 4 Schüsse, Hannover nur 3. Hannover hatte nur 44% der Zweikämpfe gewonnen. Also es gibt viele Parameter oder Statistiken, die das wirklich bestätigen. Auch als das 1-0 fällt, was ein bisschen sinnbildlich, wo wir dann auch später noch drauf kommen, für die Osnabrücker Probleme in diesem Spiel steht, ja, war nämlich nach einem einfachen Ballverlust. Zwar auch ein gutes Gegenpressing von Hannover, aber ja, vor allem eben einfacher Ballverlust. Ja, in der Folge daraus hatte Osnabrück dann eben trotzdem noch eine riesige Chance von Niemann zum 1:1 und ja, und dann 37. Minute, für mich auch die entscheidende Situation im Spiel, die rote Karte, die berechtigt ist. Ja, dann fällt das 2:0, Doppelpack Nielsen, erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Ja, Nielsen, für ihn am Rande wird es sicherlich gut tun. Seine ersten beiden Saisontore, stand zuvor heftig in der Kritik. Ja, und dann war Halbzeit. Da hat Schweinsteiger nochmal alles probiert, hat zur Halbzeit sehr offensiv gewechselt. Nochmal probiert, alles reingeworfen, Mut, wurde aber ja, ganz und gar nicht belohnt. Mit dem 3:0 in der 58. Minute war das Spiel dann endgültig entschieden. Ja, war einmal mehr ein leichter Ballverlust. Wie gesagt, genau das war eben das Problem, diese einfachen Ballverluste. Also Osnabrück hatte in der zweiten Halbzeit in Unterzahl 9 Ballverluste, die in einem Schuss für Hannover mündeten. Und ja, so sind auch, ja, muss man blöderweise sagen, so sind auch viele der 7 Tore entstanden. Und ja, das war auf jeden Fall das Hauptproblem der Osnabrücker an diesem Tag.
96-Trainer Leitl wollte das Spiel so gestalten, dass Tobi Schweinsteiger nun überhaupt keinen Bock mehr auf Hannover 96 hat. Ich glaube, das ist ihm eindrucksvoll gelungen.
Ja, das kann man nur unterschreiben. Man muss natürlich sagen, dass der Spielverlauf für Hannover sehr dankbar war. Aber man hat dann schon auch wirklich viel Qualität gezeigt. Für mich, habe schon kurz angedeutet, einfach im Spiel auf dem zweiten Ball extrem stark gewesen, wirklich ein Top-Gegenpressing an den Tag gelegt. Also wirklich da viele zweite Bälle erobert und daraufhin dann die eine oder andere Angriffswelle gestartet. Man könnte viele Spiele jetzt bei Hannover positiv erwähnen. Ja, Nielsen schon kurz angesprochen. Schaub auf der 10 im 3-4-1-2 ein Topspiel gemacht, ja, Tor erzielt, Vorlage abgegeben, 5 Pässe in den 16er gespielt, gegen den Ball aber auch mit 5 hohen Balleroberungen gut gearbeitet. Natürlich Teuchert steht jetzt bei 6 Saisontoren, das erste Mal jetzt auch aus dem Spiel heraus getroffen, ja, tatsächlich 5 von 6 Saisontoren sind nach Elfmeter. Halstenberg, zentraler Mann der Dreierkette hinten, hat 89% seiner Zweikämpfe gewonnen, auch ein Topwert, hat 14 Pässe ins letzte Drittel gespielt, davon starke 11 angebracht, hat selbst mit einem Distanzschuss Aluminium getroffen. Köhn links außen auf der Schiene wieder sehr aktiv gewesen. Neuzugang Vogelsammer getroffen, also wirklich rundum gelungen für Hannover. Haben jetzt 3 der letzten 4 Spiele gewonnen, zudem dazwischen ein gutes Spiel gegen den HSV gezeigt. Also da ist man auf dem richtigen Weg und scheint definitiv auch bereit für das Spitzenspiel in Düsseldorf. Auf der anderen Seite, um mit dem Spiel abzuschließen, Osnabrück. Ist jetzt natürlich schon sehr, ja, sehr besorgniserregender Start, sehr, sehr schlechte Ausgangslage jetzt für die nächsten Spiele. Also Osnabrück hat aktuell den niedrigsten Expected Goals Wert, hat dafür die drittmeisten Expected Goals zugelassen. Man spielt die drittwenigsten Pässe ins letzte Drittel. Ja, nur Rostock hat kürzere Ballbesitzphasen als Osnabrück. Man gewinnt aber auch nur 45% seiner Zweikämpfe. Also da liegt vieles im Argen aktuell und ja, glaube, man braucht kein Hellseher sein, um sagen zu können, dass es eine sehr, sehr schwere Saison wird.
Schalke 04 gegen den 1. FC Magdeburg. Es stand schnell 0:2 für die Gäste und man sah sich auf Seiten der Schalker wahrscheinlich schon auf der Verliererstraße. Wie haben es die Schalker eigentlich geschafft, das Spiel noch ausgeglichen zu gestalten und letztendlich den Sieg davon zu tragen?
Ja, das war wirklich nach dieser desolaten ersten halben Stunde der Schalker überhaupt nicht, ja, zu vermuten, dass sie das Spiel noch gewinnen. 0:2, frühen Rückstand, zweimal mehr oder weniger das gleiche Gegentor bekommen, als Silas Gnacker da wirklich zweimal völlig frei im Rückraum war. Also wirklich sehr fehleranfällig in dieser ersten halben Stunde. Zum einen individuell wie beim 0:1 zu sehen, aber auch mannschaftstaktisch riesen Lücken gelassen in der Hintermannschaft. Da konnte sich Magdeburg regelmäßig zwischen die Ketten der Schalker spielen. Kann man auch statistisch belegen. 24 von 29 progressiven Pässen sind angekommen. Das sind 83%, viel zu viel. Bei Schalke hingegen zum Vergleich gerade mal 10 von 17, also nicht mal 60%. Das heißt, wir haben einen FCM gesehen, der klar überlegen war, gewohnt viel Ballbesitz, 70% in dieser ersten halben Stunde. Die Schalker gerade einmal mit 4 Pässen ins Angriffsdrittel, auch hier zum Vergleich der FCM mit 14, also deutliche Unterschiede. Der nächste Schalker Tiefschlag schien kaum abzuwenden. Allerdings haben die Schalker dann eine Reaktion gezeigt und vor der Pause auch wirklich noch, ja, auch verdient das Anschlusstor durch Polter gemacht. Und ja, ab diesem Zeitpunkt hat sich das Spiel dann in die Schalker Richtung gedreht.
Christian, du hast es gerade angesprochen, ab Minute 30 lief das Spiel auf einmal für die Schalke. Was haben die Knappen angestellt, um das Spiel so auf ihre Seite zu ziehen?
Ja, richtig. Also die Schalke haben da wirklich einiges verbessert, um letztendlich auch ja, nicht mal unverdient am Ende zu gewinnen. Das zeigt auch die Gesamtstatistik am Ende. 2,2 zu 0,9 Expected Goals, 15 zu 10 Schüsse und letztendlich erfolgreiche Pässe 28 zu 30. Das heißt, ja, man hat den FCM deutlich weniger in dieser letzten Stunde ins eigene bzw. ins Angriffsdrittel gelassen. Wie ich vorhin erwähnt hatte, waren es für den FCM in der ersten halben Stunde 14 Pässe ins Angriffsdrittel, in der letzten Stunde nur 16. Also man hat da deutlich besser verteidigt, deutlich enger verteidigt und kompakter verteidigt. Und zum anderen offensiv natürlich deutlich mehr kreiert, vor allem durchs Zentrum. Diesmal nicht ganz so flügellastig, nicht ganz so viele Flanken mit 12 an der Zahl, sondern 43% der Angriffe tatsächlich durchs Zentrum. Zentrum hat sich da ja ein gutes Duo herauskristallisiert mit Tempelmann und Seguin, die vor allem gegen den Ball sehr wertvoll haben. Ich habe es angesprochen schon in den vergangenen Folgen. Es fehlt den Schalke so ein bisschen, dass man da die Räume, die Sechserräume schließt und zu wenig Bälle abfängt. Das ist den beiden ziemlich gut gelungen mit 16 abgefangenen Pässen. Davor der junge Ouedraogo war nicht seine beste Partie, aber dennoch solide, hat nur 3 seiner 7 Dribblings gewonnen. Wir haben es auch schon öfters erwähnt. Manchmal ja, fehlt da noch die richtige Entscheidung auf Kosten der Effizienz, aber ansonsten wirklich solide 15 von 15 Pässen an den Mann gebracht und auch ja, den Freistoß von Ovejan herausgeholt, der dann zum Tor geführt hat. Ja, ein anderer wichtiger Faktor, dass man dann dieses Spiel noch drehen konnte, war Sebastian Polter im Sturm, der da wirklich seine Aufgabe als Stürmer gut erledigt hat. Er war sehr fleißig, hat 35 Zweikämpfe geführt, 12 davon in der Luft. Dazu 2 seiner 3 Schüsse gingen ins Tor, also auch Effizienz gezeigt, aber eben auch gegen den Ball. Das Schalker Pressing angeführt, das war auch ein Faktor, dass man dann deutlich besser Zugriff auf den Magdeburger Spielaufbau bekam. Magdeburg hat so wenig Pässe wie noch nie im Spielaufbau in dieser Saison gespielt. Und natürlich auch Magdeburg hat ein bisschen mitgeholfen, wie schon gegen die Hertha. Ein kapitaler Fehler im Spielaufbau beim 2:1. Ja, muss man dringend abstellen, denn dadurch bringt man den Gegner immer wieder zurück ins Spiel. Defensiv gibt es natürlich bei der Elf von Christian Titz einige Fragezeichen, jetzt mit 8 Gegentoren in 2 Spielen. Offensiv hingegen hat man wieder große Qualität gezeigt, wie an den Toren zu sehen, also war wirklich stark verwertet. Auch bitter natürlich dann für Schalke, wenn der Gegner so stark in der Chancenverwertung ist, da kannst du auch manchmal nichts dagegen machen, ist einfach ein Zeichen von Qualität. Allerdings muss man bei Magdeburg auch sagen, dass man diese Quote nicht ewig halten kann, diese starke Chancenverwertung. 16 Tore aus 10 Expected Goals, das heißt, ja, 10 Expected Goals sind auch ein guter Wert, allerdings 6 Tore mehr als erwartet, das ja, wird schwierig zu halten sein. Vor allem defensiv muss man ansetzen, weil man ja, logischerweise nicht jedes Mal 5 Tore schießen kann, um ein Spiel zu gewinnen. Für Schalke hingegen ein sehr wichtiger Sieg, um ja, die drohende Untergangsstimmung zu verhindern, haben da wirklich eine starke Reaktion gezeigt, zum einen nach dem 2:0 Rückstand, zum einen nach dem 3:2 Rückstand und letztendlich nicht unverdient gewonnen. Nichtsdestotrotz werden es brutale Wochen für die Schalke in den nächsten Spielen. Umso wichtiger dieser Dreier, denn ja, in den nächsten 4 Spielen stehen 3 Auswärtsspiele bevor, gegen Pauli, gegen Paderborn und beim KSC und dazu noch ein Heimspiel gegen die Hertha, also fast nur Topspiele und danach werden wir auch schlauer sein, ob Reis seine Truppe wirklich auf die richtige Spur bringen kann.
Man könnte bei Pauli durchaus sagen, lieber einmal 5:1 als dreimal 0:0. Sehr eindrucksvoll gelang der Sieg der Kiezkicker gegen die Störche. Was kannst du uns erzählen zu dem Hammerspiel?
Ja, man muss sagen, St. Pauli hat die ganze Saison bislang vor dem Tor unterperformt. Ja, also Expected Goals und Torausbeute standen da nicht im Einklang. Das war diesmal wieder so, aber komplett andersrum. Ja, Expected Goals Wert ist am Ende sehr ausgeglichen. 1,4 für Pauli, 1,3 für Kiel. Aber eben im Ergebnis 5:1 sehr eindeutig. Ja. Ging früh los, nach 7 Minuten steht es 2:0. Ersten 15 Minuten St. Pauli 73% Ballbesitz. Kiel, ja, selber jetzt auch keine klassische Ballbesitzmannschaft, aber immer aktiv, haben aber keinen Zugriff bekommen. Ja, bei St. Pauli war durchaus ein bisschen die Frage, ja, du hast es ja angesprochen, 3x0-0 gespielt, zuletzt 1:1. Haben wieder im 3-4-3 gespielt Und die Frage war eben, wie man Kapitän Irvine, der mit dem Außenbandriss gefehlt hat, wie man ihn ersetzen kann. Ja, die Antwort ist, glaube ich, offensichtlich. Das hat man gut geschafft. Ganz anders eben diesmal war, dass man aus der Distanz wirklich den Abschluss gesucht hat. Ja, also 4 von 5 Toren fallen aus der Distanz, sind absolute Traumtore. Also das wird jetzt auch nicht jede Woche so passieren. Aber trotzdem war es auffällig. Ansonsten Pauli eigentlich immer versucht, bis tief in die gegnerische Box sich durchzukombinieren. Diesmal 12 von 18 Abschlüssen außerhalb des 16ers abgegeben. Also ja, wahnsinnig hoher Wert und sehr wenig überraschend auch der Saisonhöchstwert der Hürzeler Elf in dieser Hinsicht bislang.
Der Störche-Trainer Marcel Rapp war natürlich ob der derben Niederlage entsprechend angenervt und meinte in der Pressekonferenz, man müsste sich ankreiden lassen, dass wir nicht gut im Rausstechen waren. Wir haben den Gegner immer aufdrehen und weiterspielen lassen. Siehst du das ähnlich?
Ja, definitiv. Das deckt sich 1:1 mit meiner Meinung. Also man muss sagen, Pauli hat es natürlich auch sehr gut gemacht. Ist aber natürlich immer so ein bisschen beidseitig. Also sie haben immer die Zwischenräume in Kiels 3-5-2 gefunden. Deswegen hat Rapp ja dann auch umgestellt auf eine Viererkette, um mehr Zugriff eben vor der Abwehr zu haben. Aber ja, da stand es dann schon 2-0 und war ein bisschen zu spät. St. Pauli hat 85% seiner Torgefahr, also seiner Expected Goals, aus dem Spiel heraus wirklich durchs Zentrum kreiert und da eben einfach zwischen den Ketten wahnsinnig viele Räume gefunden und in der Folge für Gefahr sorgen können. Kiel hat 85 Defensiv-Zweikämpfe geführt, ja, das ist ein extrem hoher Wert. Ja, wenn man sich anschaut, vor der Länderspielpause gegen Paderborn waren es nur 36, trotz ähnlicher Ballbesitzverhältnisse. Aber der große Unterschied, Kiel hat diesmal nur 49% dieser Defensivduelle gewonnen. Gegen Paderborn waren es tatsächlich 69%. Das würde ich auf jeden Fall als großen Faktor für das Ergebnis mit anführen. Aber auch, dass die Kieler nach vorne selbst sehr unpräzise agierten. Ja? Also nur gut die Hälfte der Pässe ins letzte Drittel kam an. St. Pauli hat auch gut im Raum verteidigt, haben 56 gegnerische Pässe abgefangen. Sehr viel, deutlich Saisonhöchstwert bei Pauli. Und ja, St. Pauli hat insgesamt mehr Pässe gespielt, aber Kiel mehr Rückpässe. Das zeigt auch ein bisschen den Unterschied, dass eben St. Pauli deutlich besser immer nach vorne gekommen ist. Und ja, Kiel, habe schon kurz angesprochen, immer ein Team, das aktiv verteidigt, sehr aktiv auch auf dem zweiten Ball ist, auch gerne mal hoch anläuft, haben es aber eben nicht auf den Platz gebracht. St. Pauli am Ende 88% Passquote, Kiel nur 7 hohe Balleroberungen, also Top-Werte für die Hürzeler Elf. Ja, unterm Strich waren es verrückte Tore. Wie gesagt, das muss man so sagen, aber das Spielgeschehen an sich lief eben auch klar für Pauli. Und deswegen geht der Sieg, der sicherlich zu hoch ist, aber an sich geht er in Ordnung. Was ich am Ende noch erwähnen möchte, ist Eggestein von St. Pauli. Stand jetzt tatsächlich das erste Mal unter Fabian Hürzeler in der Startelf, war ansonsten immer im Kader, war zuvor bei Schulz noch Stammspieler. Ja, jetzt das erste Mal gespielt im Sturm, war eben auch ein Faktor für die von dir angesprochenen Zwischenräume, Daniel, dass das so gut funktioniert hat bei Pauli. Da oft mit dem Rücken zum Tor gut agiert, gut als Anspielstation gedient wurde, 18 Mal angespielt im Spiel, hat selbst 85% seiner Pässe angebracht. Zwar selbst keinen Scorerpunkt vorzuweisen, aber auch ein sehr gutes Spiel gemacht, gut den Ball klatschen lassen und ja, insgesamt rundum gelungener Tag für St. Pauli sicherlich.
In unserer Folge letzte Woche hatten wir die Mannschaft vom SC Paderborn so ein bisschen als Negativüberraschung im bisherigen Saisonverlauf beschrieben. Relativ eindrucksvoll meldete man sich zurück und bezwang den starken Aufsteiger aus Wien. Wie wichtig ist dieser Erfolg für Lukas Kwasniok und seine Männer?
Ja, ein extrem wichtiger Sieg, um so langsam in die Saison hineinzufinden. Wie du schon sagst, wir haben sie kritisiert. Ja, und jetzt direkt der Sieg, die Antwort der Paderborner auf unsere Kritik. Auch Lukas Kwasniok hat sich was einfallen lassen, hat in dieser Saison erstmals mit einer Dreierkette agieren lassen im 3-5-1-1, später dann im 3-5-2. Eine Formation, die offensichtlich mehr Balleroberungen gebracht hat. Auch das war ein Kritikpunkt von uns, zu wenig hohe Balleroberungen. Insgesamt 91 Balleroberungen war bisher Topwert in dieser Saison, genauso 17 im Angriffsdrittel, auch Topwert. Also da hat man sich deutlich verbessert, deutlich aggressiver gegen den Ball agiert. Topwerte gab es ebenfalls im Angriff, 2,4 Expected Goals, auch das ist Topwert, genauso wie die 16 Abschlüsse, die man sich herausgespielt hat, 12 davon aus dem Spiel heraus. Also das Ballbesitzspiel war offensichtlich besser. Zeigt auch nochmal, ja, wie viele Angriffe man durchs Zentrum gespielt hat, hat nämlich 36% an der Zahl. Auch das ist ein guter Wert. Ein Mann, der da sicherlich eine gute Rolle gespielt hat für diese, ja, Steigerung im Ballbesitzspiel, war Niklas Natsch mit, ja, als Zehner bisher 23 Einsatzminuten in dieser Saison bekommen, jetzt erstmals Startelf und da wirklich, ja, direkt geglänzt, nicht nur wegen seines Siegtores, sehr aktiv gewesen, 4 von 4 seiner Dribblings gewonnen, 6 Kontakte im 16er, dazu 5 Schüsse abgegeben, 5 Balleroberungen in gegnerischer Hälfte, also ein rundum gelungener Auftritt von ihm und hat dem Paderborner Offensivspiel gut getan. Bei all dem Lob für die Paderborner war allerdings noch nicht alles perfekt. Das zeigt allein der Blick auf die Expected Goals, 2,4 zu 2,3. Das heißt, ja, die Wehner hätten auch gut und gerne einen Punkt mitnehmen können. In der Defensive gibt es eben noch einiges an Arbeit. Das zeigte unter anderem der, ja, 0:1 Rückstand, wo die Wehner in Führung gingen. Die Kette war da überhaupt nicht auf der Höhe bei den Paderbornern und hob somit das Abseits auf. Also ein relativ einfaches Tor für die Wehner, die auf ihrer Seite auch wieder einen guten Auftritt gezeigt haben, wie schon, ja, die ganze Saison. Auch wieder sehr passsicher und ballsicher, 85% Passquote. Deswegen kann man letztendlich schon von einem, ja, auch ein bisschen glücklichen Paderborner Sieg reden. Vor allem in den letzten Minuten, die Wehner dann nochmal mit 3 richtig gute Chancen, um dann noch einen Punkt mitzunehmen. Trotzdem insgesamt ein ordentlicher Auftritt. Auch die Wehner kamen oft durchs Zentrum, 35% der Angriffe, dazu 37 Pässe ins Angriffsdrittel. Das war auch Höchstwert in dieser Saison. Also ja, alles andere als ungefährlich. Aber letztendlich konnten die Paderborner das Spiel auf ihre Seite ziehen. Hat die Chancenverwertung den Unterschied gemacht. Sehr wichtiger Heimsieg nach dem schwachen Start. Die Art und Weise war da auch vielleicht sekundär, auch wenn es, wie gesagt, teilweise offensiv verbessert war. Nun hat man immerhin 7 Punkte, da sieht man auch, wie schnell das in dieser zweiten Liga gehen kann. Die viel gelobten Nürnberger von uns, die zu Recht viel gelobten, mit 8 Punkten, also da nur ein Punkt Unterschied. Und nächste Woche in Magdeburg wird man zeigen können, ob man sich jetzt auch wirklich gefangen hat.
Nächstes Derby, das Südwestderby zwischen dem Karlsruher SC und dem FC Kaiserslautern. 1:1, auch so ein Spiel, das man lange Zeit eigentlich in der ersten Bundesliga verordnen konnte, Julian.
Ja, das ist richtig. Diesmal war es eine Liga tiefer. Ja, was nicht mal Zweitliganiveau hatte, war tatsächlich der Platz, oft von KSC-Trainer Eichner kritisiert. Deswegen ist es auch alles spielerisch ein bisschen relativ zu bewerten. Also wirklich Platzkatastrophe, kann man nicht anders sagen. Ähnlich katastrophal war der Start für den KSC wahrscheinlich, ne? Also Kaiserslautern, Top-Start ins Spiel. 1:0, das erzielen. Auch ein klassisches Tor von FCK, einfach Balleroberung, Tachi verlagert auf Zimmer, Zimmer bringt die Flanke, sonst oft auf den langen Pfosten, diesmal auf den kurzen Pfosten, aber Abnehmer einmal mehr, Ragnar Ache, das erste Mal nicht bei Kopf getroffen, aber ja, einfach gut, der Mann, schon oft gelobt hier, deswegen will ich an der Stelle gar nicht näher drauf eingehen. KSC für mich auch im Spielbeginn keine gute Staffelung gehabt im Spielaufbau, war oft schwierig so flach aufzubauen, also hatten, ja, sehr große Abstände zwischen den eigenen Mannschaftsteilen, zwischen den Ketten. Deswegen, wie gesagt, ja, war einfach schwer. Muss man auch sagen, Pässe ins letzte Drittel sind nur 69% angekommen. Das ist für KSC-Verhältnisse schlecht. Saisonschnitt liegt bei 75%, sicherlich auch eine Folge daraus. Ansonsten der KSC in der ersten Halbzeit 71% Ballbesitz. Kaiserslautern sehr tief verteidigt. Aber muss man auch sagen, hatten einige gute Umschaltsituation, die Schuster-Elf in der ersten Halbzeit, vor allem in der ersten halben Stunde. Dann ist das Spiel gekippt. In den 15 Minuten vor der Halbzeit hat der KSC tatsächlich 9 Schüsse abgegeben, hat 8 hohe Balleroberung, 10 Flanken geschlagen. Also das war eine gute Phase vom KSC. Ja, es war eben auch die Phase, in der man die wenigsten langen Bälle geschlagen hat, nur 9%, ansonsten waren es deutlich mehr. Mit Halbzeitpfiff fällt dann das 1:1 nach einem Elfmeter. Und da dachten wahrscheinlich viele, dass es dann in der zweiten Halbzeit genauso weitergeht, dass man versucht, die Druckphase aufrechtzuerhalten auf Seiten des KSC. Aber ja, so kam es dann natürlich nicht. FCK war in der zweiten Halbzeit deutlich aktiver. Auch was das auch nochmal bekräftigt diese These, dass eben der KSC wirklich von der Halbzeit bis zur 71. Minute komplett ohne Torschuss blieb, also wirklich sehr überraschend schlecht aus der Halbzeit gekommen. In der zweiten Halbzeit der KSC dann sogar mit weniger Ballbesitz als Kaiserslautern. In der zweiten Halbzeit insgesamt nur noch 7 hohe Balleroberungen. Wie gesagt, in der Viertelstunde vor der Halbzeit waren es alleine 8. In der zweiten Halbzeit insgesamt nur noch 9 Flanken geschlagen. Und ja, unter dem Strich ist es schwierig zu bewerten, meiner Meinung nach, das Spiel. Also der Expected Goals-Wert spricht mit 2,7 zu 0,7 recht klar für den KSC. Aber aus meiner Sicht waren die meisten Spielphasen schon irgendwo ausgeglichen. Deswegen, ja, aus meiner Sicht jetzt ein Ergebnis, das schon irgendwo in Ordnung geht, weil ich auch der Meinung bin, dass der FCK in der Schlussphase ein bisschen näher dran war, noch mehr Körner hatte, ja, KSC auf mich recht platt gewirkt. Und ja, unterm Strich für den KSC das Problem, dass man eben zu inkonstant in einem Spiel agiert, ist nichts Neues, also hat immer wieder gute Phasen, aber auch immer wieder schwache Phasen. Und deswegen, ja, ist man mit dem Punkt auf jeden Fall eher enttäuscht, würde ich sagen. Und andersrum, aus Lautern Sicht ist man definitiv zufrieden. Ist jetzt seit 5 Pflichtspielen ungeschlagen, ein Derby einen Punkt geholt und ja, da ist man auf jeden Fall glücklich.
Damit kommen wir auch gleich zum neuen Tabellenführer. Fortuna Düsseldorf konnte mit 3:1 an der Ostsee die Punkte mitnehmen. Waren die Transfers, die Düsseldorfer kurz vor Torschluss noch tätigen konnten, der Schlüssel für diesen Höhenflug?
Ja, kann man durchaus behaupten, Daniel. Auch in diesem Spiel waren wieder die beiden Neuzugänge Ziolis und Johannesson wirklich entscheidend, um diesen 3:1 Auswärtssieg zu landen. Ja, das frühe 1:0 hat natürlich wieder gut getan für das Düsseldorfer Spiel und war auch ein Stück weit exemplarisch, wie man die Stärken von Christos Ziolis perfekt einsetzen kann. Man hat ihn da isoliert auf der linken Seite in 1-gegen-1 Situation geschickt. Und dann hat er einfach gezeigt, was seine Qualitäten sind, da aufgezogen, kurz gewackelt und dann eiskalt abgeschlossen. Also wirklich sehr stark im Dribbling und effizient im Abschluss. Genauso der andere Neuzugang, Johannesson, sehr gut in der Kreation von Chancen. 3 Großchancen kreiert, unter anderem gute Standards geschlagen, wie bei der Ecke zum 2:0. Also ja, auch ein großer Mehrgewinn, nicht nur was die Chancenkreation angeht, sondern auch wirklich beim Übergangsspiel ins letzte Drittel gegen Hansa 8 von 10 Pässen ins letzte Drittel an den Mann gebracht. Also hebt wirklich nochmal die Qualität im Düsseldorfer Ballbesitzspiel, das wir ja in den ersten Wochen etwas kritisiert hatten, das ideenlos war. Allerdings wurde das in den letzten Wochen stetig besser. Dazu muss man auch sagen, es war kein souveräner Sieg. Hansa hat sich gewehrt, kam auch stark zurück nach dem 0:2. Haben da immer wieder viele Hereingaben in die Düsseldorfer Box geschlagen, sei es aus dem Spiel mit tatsächlich 33 Flanken, aber auch mit vielen Standards. Gut die Box besetzt, 29 Kontakte im 16er gehabt, das war mit Abstand Bestwert der Saison, aber letztendlich zu viele Chancen liegen lassen. Was zu Beginn der Saison noch die große Stärke war, fehlt aktuell ein bisschen, 2,2 Expected Goals erspielt, sogar leicht über dem Wert der Fortuna. Aber letztendlich 3 oder 4 Großchancen zum 2:2 liegen lassen und dann zum Schluss ausgekontert worden von wirklich abgezockten Fortunen.
Die Hansa nach starkem Auftakt jetzt die 2. Niederlage in Folge, gegen Top-Teams wohlgemerkt. Aber was glaubst du, ist der Höhenflug der Kogge gestoppt?
Ja, wie du schon sagst, es waren 2 Top-Mannschaften mit dem HSV und Fortuna. Vor allem der letzte Auftritt gegen die Fortuna jetzt gibt noch Mut. Es war wirklich eine ebenbürtige Leistung. Mit ein bisschen mehr Glück hätte man durchaus den Punkt mitnehmen können. Also ja, Hansa weiterhin eine gefährliche Mannschaft für jeden Gegner in dieser 2. Liga. Umso wichtiger werden jetzt die nächsten Spiele gegen Lautern und Braunschweig, die man eher auf dem eigenen Leistungsniveau ansiedeln kann. Die Fortuna hingegen beweist ihre Klasse. Jetzt Tabellenführer mit 13 Punkten, haben noch etwas Probleme, wie ich schon angesprochen habe, beim Verteidigen von hohen Hereingaben. Ja, andererseits offensiv, wie gesagt, hohe Qualität und gegen die Top-Gegner zunächst, gegen Hannover und HSV, wird man das wieder unter Beweis stellen können.
Viele Experten hatten die Fortuna ja ganz, ganz weit oben vor der Saison angesiedelt, deshalb wahrscheinlich keine Überraschung. Schauen wir mal, was die nächsten Wochen bringen. Hertha Braunschweig 3:0. Die Berliner scheinen nach dem Rumpelstart Anfang der Saison wirklich ganz gut in der 2. Liga angekommen zu sein. Siehst du das ähnlich?
Ja, ich glaube, um das beurteilen zu können, muss man jetzt mal abwarten. Jetzt spielt man in Kiel. dann gegen St. Pauli und dann auf Schalke. Für mich sind das jetzt die entscheidenden Wochen. Wenn man die erfolgreich bestreitet, ist noch vieles möglich. Wenn nicht, wird es eine wahrscheinlich enttäuschende Saison. Ja, aber das Spiel macht definitiv Mut gegen Braunschweig. Hertha hat sehr variabel agiert, mal aus der Dreierkette aufgebaut, mal aus der Viererkette. Karbovnik Rechtsverteidiger gespielt, Duziak Linksverteidiger. Spielerisch da viel Qualität auf den Außenverteidigerpositionen an den Tag gelegt. Ja. Hatten auch ein ganz gutes Wechselspiel, Duziak oft hochgeschoben, allgemein viel über links ging bei der Hertha. Auch Rehse links außen sehr stark gewesen, zum Beispiel 9 Flanken geschlagen. Karbovnik rechts hinten eher mehr für den Spielaufbau gemacht. Und ja, aber beide Außenverteidiger sehr ballsicher und passstark gewesen. Ein Faktor war auf jeden Fall die Effizienz. Ja, am Ende des Spiels hat Hertha genauso viele Schüsse abgegeben wie Braunschweig. Aber die Hertha hat 8 aufs Tor gebracht, Braunschweig nur 3. Entscheidend für mich die erste Halbzeit gewesen. Ja, der Hertha sehr dominant, 63% Ballbesitz gehabt. Ja, von 2,3 Expected Goals am Ende waren es über 1,9 in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat man sich dann ein bisschen zurückgezogen, hatte nur 44% Ballbesitz, aber ja, offensiv dann auch wenig gemacht. Aber ja, Chance auf den Anschluss war zwischenzeitlich da von Braunschweig. Aber durch das 3:0 in der 71. Minute hat man den Sack zugemacht. Ja, einmal mehr Man of the Match, Haris Tabakovic, aber auch schon sehr oft von uns gelobt. Deswegen gehe ich da jetzt auch nicht näher in die Tiefe.
Die Braunschweiger mit 4 Punkten aus schon 6 Spielen. Ja, durchaus enttäuschend. Hast du diesen schwierigen Start so erwartet?
Ja, war sicherlich nicht die große Überraschung. Braunschweig auch schon letzte Saison nur ja, wirklich schwer in die Saison gekommen. Sieht auch in dieser Saison wieder so aus. Es gibt die ähnlichen Probleme wie letzte Saison. Man hat wirklich Probleme mit der Chancenverwertung, auch wenn das gegen die Hertha nicht unbedingt das große Problem war, weil das war eine absolut verdiente Niederlage. Man hat da viele Angriffe gefahren, aber ohne wirklich gefährlich zu werden. Also bis zum 3:0 gab es lediglich 2 Schüsse der Braunschweiger aufs Tor, nur 0,56 XG. Also da waren auch nicht so viele Chancen da, um diese zu vergeben. Allerdings dann in der Schlussphase hat man dieses Problem nochmal, ja, deutlich gesehen, ein paar Chancen für die Braunschweiger, da die Hertha, wie der Julian schon gesagt hat, etwas ja, den Ball überlassen hat, schwach verwertet, auch wenn man auf die gesamte Saison bisher blickt, aus 8 Expected Goals nur 3 Tore gemacht, das ist deutlich zu wenig. Allein die 8 Expected Goals zählen schon zu den schlechteren Werten in dieser zweiten Bundesliga, also offensiv gibt es einige Probleme, defensiv ist es okay, da gibt es andere Mannschaften, die mehr zulassen, die mehr Gegentore kassieren. Allerdings scheint das Ganze zu Kosten der Offensive zu sein und einfach, ja, die Durchschlagskraft im letzten Drittel fehlt komplett und deswegen wird es weiterhin eine schwierige Phase für die Braunschweiger.
So viel dazu. Lasst uns zu unserer neuen Rubrik kommen, Stat der Woche. Welche Statistik hat euch diese Woche besonders geflasht, ist euch besonders ins Auge gefallen?
Ja, das erste Mal jetzt der Stat der Woche und zwar haben wir für das erste Mal haben wir ausgewählt 10 Ballaktionen im 16er. Und zwar handelt es sich hier um den KSC-Stürmer Igor Matanovic, ja, Leihgabe von Eintracht Frankfurt. Der 20-Jährige, wie gesagt, verzeichnet 10 Ballaktionen im 16er in gerade mal 74 Minuten Spielzeit. Ein wahnsinnig hoher Wert. Haben manche Teams gefühlt im ganzen Spiel nicht. Hat auch 4 Schüsse abgegeben, aber eben noch keinen Scorerpunkt, eben auch einmal mehr kein Tor erzielt. Und ja, beschreibt damit ganz gut die KSC-Problematik aktuell.
So viel zum 6. Spieltag der 2. Bundesliga. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Lasst ein Abo da, empfiehlt uns euren fußballbegeisterten Freunden und spart nicht mit Kritik, denn nur daran können wir wachsen.
Vielen Dank auch von unserer Seite, hat Spaß gemacht und ja, wir freuen uns auf nächste Woche.
Genau, und denkt dran an die Abstimmung in Spotify über unsere Qualität, ob da sich was getan hat oder nicht. Wir würden gerne von euch Bescheid wissen. In diesem Sinne, vielen Dank und ciao.
Servus.